Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, unser Herr Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Jesus befindet sich mit seinen Jüngern in Jerusalem und es ist die Karwoche, also die Woche, wenige Tage bevor er ans Kreuz geht. Er weiß das. Vor einigen Tagen ist er unter Jubel in Jerusalem eingezogen und in wenigen Tagen wird er dort am Kreuz sein. Und mit seinen Jüngern geht er in den Tempel und es ist eine Zeit, in der sich auch vieles zuspitzt. Die Konflikte mit den Pharisäern, das wird immer stärker und sie schmieden die Mordpläne und auch Jesu Predigten und die Reden an das Volk, das wird immer herausfordernder für die Zuhörer. Und eines Tages ist er mit den Jüngern im Tempel und sie bestaunen diesen Tempel und sagen zu ihnen, Herr, ist das nicht alles großartig, was wir hier sehen? Und Jesus macht dieser Begeisterung ein abruptes Ende. Er sagt ihnen, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und die Jünger sind natürlich erschrocken darüber und sie nehmen ihn zur Seite und fragen ihn, als sie auf dem Ölberg sind, Herr, wann wird denn das geschehen? Und jetzt spricht Jesus mit ihnen über die Endzeit. Und diese Rede, die geschieht also nicht in der Öffentlichkeit, sondern er spricht sie zu den Seinen. Er redet hier mit ihnen über die Verführungen der Endzeit, über ihre Nöte. Er spricht über Treue, die Treue der Jünger und über Wachsamkeit. Und er spricht auch über das Weltgericht. Und dieser Abschnitt vom Weltgericht, das ist der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht in Matthäus 25 und ich lese uns die Verse 31 bis 46. Genau, ihr dürft gerne aufstehen. Da heißt es, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen oder haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ich bete, lieber Vater, du schenkst uns dieses ernste Wort, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir es recht verstehen. Du siehst die Gemeinde, du siehst mich und ich bitte dich, dass du es bist, der heute spricht. Amen. Ja, mit diesem gewaltigen Geschehen, da schließt Jesus seine Endzeitrede ab. Wir finden sie nur in Matthäus, nur er hat das überliefert. Und es ist ein sehr herausfordernder Text. Denn es gibt einige schwierige Fragen, die sich hier auftun. Also ich möchte den Text generell vor dem Hintergrund verstehen, dass es hier um die Menschen geht, die Jesu zu Lebzeiten nie gekannt haben. Sie werden hier danach gerichtet, ob sie Jesu Gemeinde Liebesdienste in der hier beschriebenen Form getan haben. Sie stoßen in der zweiten Auferstehung dazu. Ich möchte das heute aber ein Stück weit außen vor lassen und unseren Blick auf drei Dinge lenken, die uns als gläubige Gemeinde betreffen und uns zur Stärkung und zur Ausrichtung dienen sollen. Und ich möchte meinen Blick richten, erstens auf den Richter, zweitens auf den Urteilsspruch und drittens auf die Urteilsbegründung. Erstens der Richter. Also in diesem Geschehen, da ist der Richter der absolute Souverän. Das haben wir gelesen. Nicht nur, dass er gewaltig in Begleitung von den Engeln kommt und erscheint, er nimmt auch auf einem herrlichen Thron Platz. Das haben wir vorhin schon so ein bisschen angemerkt bekommen. Der Richterstuhl, der hier beschrieben wird, das ist der herrliche Thron. Jesaja hat ihn gesehen bei seiner Berufung in sein Amt. Also von diesem Thron aus spricht der Richter sein Urteil. Und es ist ein Urteil, dem sich jeder, so lesen wir es am Ende, auch alle beugen werden. Deshalb meine Frage, wer ist denn derjenige, der solch eine Macht hat und wer ist dieser Richter? Und das ist unser Herr Jesus. Er offenbart sich hier in zweierlei Gestalt. Einmal als Menschensohn und dann auch als König. Unser Text, der beginnt mit den Worten, wenn aber der Menschensohn kommen wird. Dieser Begriff Menschensohn, das klingt vielleicht etwas fremd für uns. Vielleicht verbinden wir damit eine altmodische Bezeichnung für Mensch oder ein Gegenstück zu Gottes Sohn. Aber nein, Menschensohn, das ist der höchste Ehrentitel in Bezug auf den Messias. Menschensohn steht für den Weltherr und für den Weltrichter. Den Juden damals, denen war das sehr wohl bekannt. Sie kennen die Vision aus Daniel 7, wo es heißt, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer in den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn. In den Evangelien, da lesen wir 80 Mal vom Menschensohn. 79 Mal davon verwendet Jesus diesen Begriff. Und er meint damit ausschließlich sich selber. Er spricht von sich als dem Menschensohn und unterstreicht damit seine ihm vom Vater verliehene Vollmacht und Hoheit. Über den Menschensohn sagt Jesus, er wird von den Toten auferstehen. Er ist Herr über den Sabbat. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Das ist die hohe und die herrschaftliche Bedeutung, die hinter diesem Begriff Menschensohn steht. Indem Jesus diesen Titel für sich in Anspruch nimmt, da bringt er die führenden Juden gegen sich auf. Für sie ist das pure Gotteslästerung. Also er lässt ihnen im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie glauben ihm oder sie bringen ihn um. Solch eine Sprengkraft, solch eine Bedeutung hat diese Bezeichnung Menschensohn. In Jesus sehen wir aber auch ein anderes Bild des Menschensohnes. Und das ist kein Bild der Herrlichkeit. Das ist das Bild der Niedrigkeit. Und das kennen wir vielleicht auch aus Jesaja 53, der leidende Gottesknecht. Auch davon spricht Jesus, wenn er sich von sich als dem Menschensohn redet. Er bringt etwas ins Spiel, mit dem keiner den erwartenden Messias in Verbindung gebracht hätte. Jesus sagt vom Menschensohn, er hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Oder der Menschensohn, der wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Er wird verraten und gekreuzigt werden. Also wie absurd muss es für die führenden Juden oder die frommen Juden damals geklungen haben, wenn Jesus solche Aussagen macht von dem Menschensohn, der doch so herrlich ist und so groß. Aber gerade hier zeigt sich Jesus, wer er wirklich ist. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also dieses Bild von Hoheit und Niedrigkeit, das sehen wir in Bezug Jesu auch auf seine Königswürde. In Daniel 7, da lesen wir weiter, und ihm wurde Herrschaft gegeben, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also wenn Jesus der vorausgesagte Menschensohn ist, dann ist er auch König. Seine Königswürde wird an vielen Stellen in der Bibel zum Ausdruck gebracht. Abgesehen von seinem Einzug in Jerusalem hat er selbst nie das Groß zur Schau gestellt. Jesus kam auch als König, nicht in großer Herrlichkeit, sondern als der, der dient. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Also mich persönlich, mir macht das immer sehr froh, wenn ich das lese. Ich lerne immer wieder davon, wie Petrus, möchte ich auch am liebsten sagen, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Aber Jesus sagt, wenn wir das nicht zulassen, dann haben wir keinen Teil an ihm. Er spricht hier von seinem größten Dienst, den er uns am Kreuz erweist. Das Kreuz ist ein grausamer Anblick, aber für die Gläubigen ein herrliches Bild. Also Jesus, der Menschensohn und König aller Könige, er gibt sein Leben zu unserer Erlösung. Durch diesen Dienst ist es überhaupt erst möglich, die Gemeinschaft mit ihm zu haben und in seinem Dienst zu treten. Jemand aus meiner Gemeinde, der hat mich mal auf etwas aufmerksam gemacht, was ich vorher noch nie so gesehen habe. Ich dachte, Gottesdienst, da gehe ich hin und ich diene Gott mit meinen Fähigkeiten und dem, was ich dort mache, wenn ich mitarbeite. Aber es ist auch umgekehrt. Gott dient uns. Und das ist mir erst dann bewusst geworden und ich habe darüber nachgedacht und dachte, genau, das ist wunderbar. Also Gott dient mir im Gottesdienst, er begegnet mir in seinem Wort und das macht mich frei, ihm zu dienen und ihn zu ehren. Jetzt habt ihr das vor Augen gehabt, die ganze Zeit. Der erste Punkt, der Richter. Und das war mir wichtig, dass wir das in Verbindung bringen. Dass der Richter, der hier auf dem Thron ist und richtet, das ist derjenige, der uns dient. Der ist in Herrlichkeit erschienen oder hat seine Herrlichkeit verlassen und ist in Niedrigkeit gekommen, um uns zu dienen. Das ist der Richter, um den es hier geht. Und können wir nicht gerade von ihm ein gutes und ein gerechtes Urteil erwarten? Das war der erste Punkt. Schauen wir zusammen auf den Urteilsspruch. Hier lesen wir, er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Also das Urteil, das Jesus hier spricht, das besteht darin, dass er trennt. Er scheidet. Und er stellt die einen auf die rechte Seite, das ist die Seite der Gnade, und die andere auf die linke Seite, die Seite der Ungnade. Und solch eine klare Trennung, das finden wir immer wieder in der Bibel. Zum Beispiel im Gleichnis vom Weizen und Unkraut. Beides wächst zusammen auf, wird aber am Ende der Zeiten getrennt. Im Gleichnis vom Fischfang. Gute, schlechte Fische sind zusammen im Netz. Am Ende werden sie aussortiert. Es gibt Errettete und es gibt Verlorene. Wenn wir in dem Text ein bisschen weiterlesen, da wird diese Trennung noch viel deutlicher. Den einen gilt nämlich eine Einladung. Er sagt, kommt her zu mir, während die anderen weggeschickt werden. Die zu Rechten, das sind die Gesegneten. Im Gegensatz dazu, zu den Linken, das sind die Verfluchten. Und das sind extreme Unterschiede, das sind richtige Gegenteile. Eine ganz klare Scheidung, räumliche Trennung, persönliche Beziehung ist getrennt und auch ihre Identität. Und deshalb ist dieser Ort, an den sie nun gehen, auch grundverschieden. Die Gesegneten erben das Königtum. Das Königtum, das ist der wunderbarste Ort, den wir uns überhaupt vorstellen können. Dieses Reich, Jesu Reich, das besteht für immer. Er regiert in diesem Reich. Und deswegen, weil er ewig ist, ist auch dieses Reich ewig. Die Reiche dieser Welt, die kommen und gehen, das bekommen wir mit. Aber Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Es ist ein Reich, wo Gerechtigkeit herrscht. Jesus ist gerecht und Jesus macht uns gerecht. Und deswegen wird in seinem Reich auch Gerechtigkeit herrschen. Wir kennen diesen gerechten König, von dem Zacharja 9 spricht. Das ist der Herr Jesus. Und er sorgt in diesem Reich für Gerechtigkeit auch denen, die um seines Namens willen verfolgt werden, die keine Gerechtigkeit hier erfahren. Sie werden dort Gerechtigkeit haben. Jesus wird dort herrschen und er wird den Seinen von Angesicht zu Angesicht begegnen. Das wünsche ich mir manchmal auch, dass ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehe und ihm zusammen mal am Tisch sitze und mal Sachen bespreche. Ich kann das tun im Gebet, da ist er mir auch unglaublich nah. Aber dieses Vollendete, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, das dürfen wir noch erwarten in seinem Reich. Und darauf freue ich mich, ja, dass ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Das erkennen kann, was ich jetzt nur bruchstückhaft sehe. Ja, dieses Reich, es ist ein Reich der Gerechtigkeit, des Friedens, der Freude, der Anbetung. Es wird dort kein Leid sein, kein Schmerz, kein Tod wird mehr sein. Der beste Ort, ja, wo man die Ewigkeit eigentlich verbringen möchte. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir das aus dem Blick verlieren. Mir geht das so. Ich bin dann in dieser Welt und bin darauf fokussiert auch. Es dringt nicht so richtig mehr durch manchmal. Und ich muss mich dann ja immer wieder erinnern lassen. Meine Gedanken wieder ausrichten auf ihn. Dass ich mich einfach nicht zu sehr davon bestimmen lasse. Ich denke, Jesus weiß das. Er sagt uns, trachtet zuerst nach dem Reich. Dann wird uns alles andere zufallen. Das ist der Platz, an dem er uns haben möchte und an dem er uns schon immer haben wollte. Auch wenn wir vieles in dieser Welt genießen dürfen und mitnehmen dürfen, ist das doch der Ort, den er für uns bereitet hat. Das sagt er bei uns in diesem Text. Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das für euch vor Grundlegung der Welt bereitet ist. Das hat er für die Seinen vorbereitet. Und ich wünsche uns, dass wir sein Reich und unsere Berufung dahin immer vor Augen haben. Besonders und gerade dann, wenn wir hier in Anfechtung oder in schweren Zeiten sind. Es gibt aber noch den anderen Ort, von dem er hier spricht, und der denen zugewiesen wird, die Jesus auf die Linke stellt. Und auch über diesen Ort sagt die Bibel einiges. Wir können uns ihn getrost vorstellen als den schrecklichsten und trostlosesten und hoffnungslosesten Ort, den es gibt. Das Tragische dabei ist, er ist ursprünglich gar nicht vorgesehen dafür. Er ist für den Teufel und für seine Engel vorgesehen. Und diejenigen, die ihn jetzt empfangen, das sind die Verfluchten. Das ist ein hartes Wort. Das begegnet uns auch ganz oft im Alten Testament. Der Fluch, was es damit auf sich hat. Es ist der Fluch, der mit dem Sündenfall, mit der Auflehnung gegen Gott in die Welt gekommen ist. Und dieser Fluch, der liegt auf den Menschen und auf denen, die das Reich oder dieses eher dorthin gehen, an diesen Ort gehen werden. Dieser Fluch trennt sie von Gott. Das Urteil über sie ist, dass sie nicht erben, sondern Strafe empfangen. Also Jesus spricht hier ein Urteil mit einem zweifachen Ausgang. Und allein aufgrund Jesu Urteilsspruch erben die einen das Reich und die anderen gehen in die Strafe. Dieses Urteil ist ein endgültiges Urteil und es ist auch unanfechtbar. Es gibt keine Strafmilderung und auch keine vorzeitige Entlassung. Aber dieses Urteil wird auch gerecht sein und vor allem von allen akzeptiert werden. Wir lesen hier nicht, dass noch diskutiert wird oder noch irgendeine Frage gestellt wird. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Der dritte Punkt ist die Urteilsbegründung. Wie begründet Jesus sein Urteil? Jesus macht hier die Barmherzigkeit und die tätige Nächstenliebe an seinen geringsten Brüdern zum entscheidenden Punkt. Und das sind existenzielle Nöte, die hier aufgeführt werden. Hunger, Durst, Nacktheit, Fremdsein, Krankheit, Gefangensein. Jesus hat all diese Nöte selbst erlebt. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er sieht auch die Not, in der du dich vielleicht gerade befindest. Und er macht die Not der Seinen zu seinen eigenen. Ihr habt es mir getan oder ihr habt es mir nicht getan. Also Jesus identifiziert sich ganz stark mit seiner Gemeinde. Als Paulus vor Damaskus ist und die Gemeinde verfolgt, er will sie zerstören, da wirft ihn Jesus quasi vom Pferd. Es gibt dieses Licht und Jesus spricht, den Saul an und fragt ihn: Saul, warum verfolgst du mich? Also so sehr bekennt sich Jesus zu seiner Gemeinde. Er nimmt die Not sehr, sehr ernst. Er sieht seine verfolgte Gemeinde. Das Besondere ist, dass die beiden Gruppen, von denen hier die Rede ist, gar nicht mitbekommen, wo sie Jesus geholfen haben oder wo sie die Hilfe abgelehnt haben. Überrascht fragen sie: Herr, wann haben wir? Und daran können wir erkennen, dass die Gerechten niemals berechnend gehandelt haben. Sie haben ihre Liebesdienste in keinerlei Beziehung zu Jesus gesetzt. Sie waren sich also gar nicht bewusst, dass sie etwas für Jesus getan haben. Es war keine bewusste Tat, um damit jetzt Punkte auf ein Heilskonto zu packen. Die Verfluchten, sie haben nicht gehandelt, wo Jesus es erwartet hätte. Auch sie, ohne es zu wissen und ohne irgendeine Beziehung zu ihm. Herr, wann haben wir das nicht getan? Und wenn wir dieses Geschehen nutzen und von diesem Gesichtspunkt auslegen, dass es sich um Menschen handelt, die Jesus nie gekannt haben und die allein aufgrund ihres Handelns an der Gemeinde Jesu noch gerettet werden, dann betrifft es die Gläubigen ja nicht unmittelbar. Die sind durch Jesu Blut gerecht geworden. Aber auch als gläubige Gemeinde, da dürfen wir aus diesem Text noch zwei Dinge mitnehmen. Das erste ist, das Erben des Reiches ist kein Verdienst. Auch wenn wir richtig handeln, dann bleibt es immer noch Gnade, dass uns das Reich zufällt. Es geht also nicht um die Werkgerechtigkeit. Und das zweite, wir, die wir schon durch Jesu Blut gerettet sind, wir sollten unseren Glauben auch in der Tat zeigen. Ja, also ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen. Die ist mir vor kurzem passiert. Da ist das überraschend praktisch geworden. Da hat mich ein Bruder angeschrieben, der war bei uns in der Gemeinde und ist dann weggezogen und wir hatten lange, lange keinen Kontakt. Und nun hat er mich angeschrieben per WhatsApp und fragt, ja, wie geht's denn so? Und so ein bisschen Smalltalk. Und irgendwann kam dann raus, hat er die Frage gestellt, ja, weißt du denn jemanden, der uns Geld leihen könnte? Kennst du irgendjemanden aus der Gemeinde? Und das war eine ziemlich große Summe. Und so hoch, dass ich erstmal passen musste oder gesagt habe, nö. Das ist also innerlich, ich habe es ihm nicht direkt gesagt, aber innerlich war das für mich abgeschlossen. Das ist so viel, da kann ich gar nicht helfen. So, und dann habe ich das erstmal so zur Seite gelegt und irgendwann mehr und mehr hat es in mir angefangen zu kämpfen. Ja, ich konnte das nicht vergessen. Und dieser Vers, um den es heute auch ging, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, das hat mich nicht mehr losgelassen. Also da hat dieser Vers, war ganz stark und hat gekämpft mit all diesen logischen Gründen, wo man sagen muss, ja, man muss erst mal gucken, wie kann man sowas lösen. Wenn Schulden da sind, dann liegt das Problem irgendwo anders und so. Aber es hat mich nicht losgelassen. Und ich habe einfach gemerkt, da ist ein Bruder, der braucht Hilfe. Und ich muss ihm jetzt helfen. Also ich war quasi zum Handeln irgendwo gezwungen. Und ja, einfach dieser Umstand, dass ich da irgendwie ja dazu angehalten wurde, das hat mir gezeigt, dass es doch eine großartige Verbindung gibt zwischen den Geschwistern. Ja, ich habe gemerkt, mein Bruder braucht Hilfe und ich muss jetzt was tun. Ich möchte abschließen mit einem Vers, den wir heute schon mal gehört haben. Und zwar gibt uns nochmal den Blick auf Jesus, auf den Hohepriester, der für uns eintritt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und der Friede Gottes, welcher ist höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.